me now off the ground. I was never enough.
Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir virtuell gegenüber sitzt Svenja.
Hallo.
Und mir im Real Life gegenüber sitzen heute zwei Menschen. Das erste Mal, dass wir zwei Gäste haben im Wortkollektiv-Podcast. Und zwar Helga Hochland, sie ist Landesposaunenwartin der evangelisch-reformierten Kirche. Und Friedrich Bemburg, er ist Pastor in der evangelisch-reformierten Kirche. Und beide sind Mitglieder im Musikausschuss wieder der evangelisch-reformierten Kirche. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Hallo.
Ja, danke. Schön, dass wir hier sind.
Pastor, das hat man schon mal gehört, da kann man was mit anfangen. Was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ist Landesposaunenwartin. Magst du uns kurz erklären, was das eigentlich ist?
Ja, ein komisches Wort auf jeden Fall. Werden ganz viele denken, und das sagte mir auch einer meiner Schüler, von denen ich mich dann irgendwann in der Musikschule verabschieden musste, als ich die neue Stelle dann bekommen hatte. Und da wurde ich gefragt, ob das sowas ist wie im Sport mit dem Zeugwart. Und da ist mir eigentlich klar geworden, welch komischer Begriff das ist. Aber gut, meine Aufgabe ist, ganz einfach erklärt, ich erinnere mich gerne an den ehemaligen Landessuperintendenten Herrn Herrnbrück bei meinem Einführungsgottesdienst, der sagte, Sie, Frau Hochland, Sie sind vordergründig dafür verantwortlich, die ehrenamtlichen Posaunenchorleiter und Posaunenchorspieler bei der Umsetzung im Gottesdienst in der Gemeindebegleitung das Beste zu geben und die Ehrenamtlichen wirklich zu fördern. In Rat und Tat. Und Tat, das sind halt viele Lehrgänge. Sei es Chorleiterausbildung, hast du ja selber gemacht.
Ja, Fun Fact, ja. Ich habe den Chorleiterkurs bei Helga gemacht.
Ja, und ja, das ist eine intensive Zeit, diese zwei Jahre. Ist auch nicht in vielen Landeskirchen so. Und dann ja, die Unterstützung in der Anfängerrekrutierung überhaupt an Leute zu kommen und immer wieder neue Ideen, gerade in dieser Zeit, sind immer Herausforderungen da, und es macht einfach riesig viel Freude, wirklich den Ehrenamtlichen da zur Seite zu stehen.
Cool, ja, zu deinen Projekten hören wir gleich auch noch ein bisschen was. Da bin ich auch schon ganz gespannt, was du da noch so zu erzählen hast. Fidi, du bist als Pastor auch ganz aktiv in der Kirchenmusik. Magst du vielleicht auch kurz erzählen, was da so deine Schwerpunkte sind?
Ja, also Musik war immer ein Hobby von mir. Ich habe also schon als Jugendlicher bei meinem Vater im Kirchenchor mitgesungen. Und ich habe dann Gitarre gelernt. Mein Bruder und ich, wir haben eine Folkgruppe gegründet, damals im Zeitalter des Folk-Revivals in den 70er, 80er Jahren. Große Konzerte, damals in Neuenhaus hier in der Aula der Schule. Und dann später auch weiter immer mich mit Musik beschäftigt. Habe also dann irgendwann sogar mit über 45 Jahren dann noch angefangen, klassische Gitarre zu lernen, also auch nach Noten zu spielen. Früher habe ich immer so Stahlseitengitarre mit Plektron und Fingerpicking gemacht und dann aber auch noch ein bisschen weiter mich damit beschäftigt. Und immer in Kirchenchören gesungen. Ich singe jetzt in Nordhorn noch in einem Kirchenchor, und für mich ist auch wichtig die Popularmusik. In unserer Gemeinde haben wir eine Kirchenband, Hope Solo heißt die, und die ist in der Grafschaft Bentheim hier bei uns in der Region auch ziemlich bekannt und wird häufig angefragt, dann Gottesdienste oder Veranstaltungen musikalisch zu gestalten.
Kirchenmusik, also euer Thema, es ist euch sehr, sehr wichtig, was man auch daran sieht, dass ihr jetzt in dem Musikausschuss der evangelisch-reformierten Kirche ein Projekt plant, und zwar ein 20-Lieder-Projekt. Da habt ihr 20 Kernlieder herauszufinden, die ihr in einem, in einem zusammentragen möchtet und die ihr in den Gemeinden gerne verankert sehen wollt. Könnt ihr uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, die Idee ist nicht neu. Es gibt eine ganze Reihe von Landeskirchen, die dieses Kernliederprojekt schon verwirklicht haben, zum Beispiel die Lutherische Bayerische Kirche, aber auch andere. Die Idee dahinter ist, dass man versucht, so einen Kernbestand an wichtigen Liedern noch möglichst breit zu verbreiten, ne? Weil wir ja oft erleben bei Gottesdiensten, vor allen Dingen aber auch bei Amtshandlungen wie Beerdigungen, dass kaum noch mitgesungen wird. Und ein Grund ist auch, dass viele Leute diese Lieder einfach nicht kennen. Und der Gedanke ist, dann so einen Kernbestand von zum Beispiel eben 20 Liedern möglichst in vielen Gemeinden, in vielen Gruppen vorkommen zu lassen, damit sie überhaupt noch bekannt sind. Das ist der Grundgedanke dahinter. Und wir versuchen das jetzt für unsere Kirche auch zu verwirklichen. und möglichst viele Gemeinden dazu einzuladen, sich daran zu beteiligen. Wir können nur einladen, man kann ja keine Gemeinde dazu verdonnern, jetzt diese Lieder zu singen, aber wir laden dazu ein, um eben zu gucken, da ist noch so ein Bestand, der relativ weit bekannt ist und wo auch Enkel und Oma zusammen singen können.
Du hast gerade erwähnt, so Kasualien, also Beerdigungen, dafür sind es Lieder, aber was sind es sonst noch für Lieder? Ist es so ganz bunt gemischt oder eher so eine Richtung?
Also wir haben jetzt bei uns drei Sorten von Liedern zusammengestellt. Einmal so typisches reformiertes Traditionsgut, das sind die Genfer Psalmen, also Lieder, die in der Reformationszeit damals vor allen Dingen in Genf, zum Teil schon vorher in Straßburg entstanden sind. Und dann so zum ersten Mal 1562 so als gesammelte Ausgabe aller 150 biblischen Psalmen jetzt in Reimform als Lieder auch existierten und die in den reformierten Kirchen ja ursprünglich die einzigen Lieder waren. Die haben über viele Jahrhunderte eigentlich das Gemeindeleben der Reformierten geprägt, sind aber jetzt immer mehr in Vergessenheit geraten. Und ein Punkt ist für uns, 5 dieser 150 Psalmen auch mit in diesen Kernliederbestand zu nehmen, damit die auch noch vorkommen. Und da haben wir solche ausgewählt, die in vielen Gemeinden auch noch einen Sitz im Leben haben. Zum Beispiel eine typische Taufstrophe, bestimmte Strophen, die gerne zum Schluss eines Gottesdienstes gesungen werden und dann die reformierte Nationalhymne, Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm, Psalm 68. Solche haben wir ausgewählt. Das ist der erste Block. Dann 10 Lieder aus dem Stammteil des EG, also des evangelischen Gesangbuches. Da sind wir so ein bisschen das Kirchenjahr durchgegangen und haben vor allen Dingen so die Hauptschlager, die in allen evangelischen Kirchen noch bekannt sind und oft auch in der Ökumene, ja. Und früher bei Hochzeiten hauptsächlich gesungen wurden, wie Großer Gott, wir loben dich oder Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, solche Lieder. Und schließlich dann noch 5 Lieder aus dem neuen geistlichen Liedgut. Relativ ja, zufällig, aber wo wir das Gefühl haben, die sind in unseren Gemeinden bei vielen auch Jüngeren bekannt und wir wollten aus diesem Bereich eben auch einige Lieder dabei haben. Man kann insgesamt bestimmt sagen, dass es eine recht, ja, auch eine Auswahl ist, die man anders treffen könnte und wo es viele Gründe gäbe, auch andere Lieder hineinzunehmen und wo viele das Gefühl haben, Mensch, wieso fehlt jetzt das? Das kann man sagen, aber es ist eben so, man muss dann auch sich begrenzen und wir möchten dazu einladen, sich jetzt auf diesem Kernliederbestand dabei mitzumachen, den jetzt vor allen Dingen lebendig zu erhalten.
Ich würde ganz gern nochmal da einhaken bei dem Psalmengesang, was du vorhin erzählt hast, und mich würde da interessieren, warum ihr beide jetzt findet, dass das so was ganz Wichtiges und Bewahrenswertes ist. Also was verbindet ihr mit dem Psalmengesang? Warum sollten wir das unbedingt bewahren?
Also wenn wir jetzt mal an die Reformationszeit kurz denken, das große Jubiläum ist noch nicht lange her, da ist es nochmal so richtig bewusst geworden. Die Psalmen waren für uns sozusagen als Reformierte damals die Plattform, Gebet und Predigt, Dank, Lob, Trauer, Trost musikalisch in Worte zu verpacken. Es gab ja eine Zeit lang, da wurde gar nicht gesungen und schon gar nicht von der Gemeinde. Und Calvin sagte dann irgendwann, ohne Musik, ohne Gesang, sind unsere Gottesdienste nicht sehr traurig und kalt. Und da waren es eben die Psalmen, die damals diese Gelegenheit boten, das Volk zum Singen zu bringen. Und wir spüren ja heute noch, ob es jetzt bei riesen Fußballveranstaltungen in Stadien ist oder etwas, dort wird selbstverständlich gesungen und immer geht davon aus eine gewisse Kraft. Und wenn wir das Wort singen oder eben mit ganz vielen Menschen zusammen, wenn beten, also wenn die Seelen singen und beten, ist das etwas ganz Besonderes, was da passiert. Ich vermag das gar nicht in Worte zu drücken, aber wir erleben das immer bei großen Abendmusiken, wenn dann, sagen wir mal, in Emlichheim in einer altreformierten Kirche, und dann sind nicht nur Altreformierte da, wenn dann mit 250 Bläsern nicht nur Psalmen, aber auch Psalmen gesungen werden. Und die werden besonders, benutzt vielleicht heute nochmal das Wort inbrünstig, friedlich, könnte ich mir vorstellen, wenn wir an die holländischen Psalmengesänge denken. Aber das hat so etwas von Tiefe und Verbundenheit, von Seelenverbundenheit. Und vielleicht auch ein bisschen, es mag sich ein bisschen überschwänglich anhören, aber auch Verbundenheit mit Gott. Und ist etwas, was unheimlich gut tut. Und Da sind die Psalmen einfach wunderbar geeignet. Sie haben eine Ausdrucksform. Sicherlich sind manche Psalmen auch etwas hart und werden heute auch falsch verstanden. Wenn man die geschichtlichen Hintergründe ein bisschen verfolgt, versteht man es auch alles besser. Aber sie haben etwas, ich kann das auch selber nicht erklären, mir fällt das immer auf bei neuen geistlichen Liedern, dort vermisse ich oft etwas in einer Sprache, die ich dort finde. Und ich bin absolut ein Fan von neuen geistlichen Liedern. Aber sie haben eine ganz besonders große Kraft. Und das möchten wir einfach auch weitergetragen wissen. Und wenn Jugendliche sich selbst im 21. Jahrhundert zum Geburtstag tatsächlich den und den Psalm wünschen, da könnte ich wirklich viele Geschichten zu erzählen, dann haben wir auch mit unserem Psalmprojekt, vielleicht kommen wir ja noch drauf, irgendwie auch was richtig gemacht.
Für mich wäre nochmal wichtig zu erwähnen, bei den Reformierten ist ja so, dass die Bibel sehr stark im Mittelpunkt steht. Das sieht man ja schon bei reformierten Kirchen. Keine Bilder, keine Kerzen, oft inzwischen schon eher mal, aber vor allem die Bibel auf dem Abendmahlstisch. Die Bibel, das Wort Gottes als Mittelpunkt, die Predigt im Mittelpunkt, das ist ja der reformierte Gedanke auch von Calvin. Und das ist auch bei dem Psalmen so, dass er das Gefühl hatte, jetzt nicht selber eigene Lieder schreiben, sondern die Lieder, die es in der Bibel gibt, die 150 Psalmen, möglichst nah am biblischen Text bereimen. Das war ja das Konzept der Genfer Psalmen, ne? Wir nehmen die Bibel selbst und machen daraus Lieder, aus den Gebeten, die in der Bibel stehen. Und dann ist das praktisch, als wenn Gott in uns singt. Das ist dann nicht ein Gebet von uns, sondern es ist so doppelt. Wir sind ganz eng mit Gott verbunden in diesen Liedern. Und das ist so der reformierte Gedanke gewesen. Und ich weiß, früher, als mein Vater in die Grafschaft Bentheim kam, der war total beeindruckt davon, mit welcher Inbrunst und langsam diese Psalmen gesungen wurden. Die Reformierten haben es ja sonst nicht so mit den Gefühlen. Aber an der Stelle, also gar nicht so pietistische Frömmigkeit, aber an der Stelle, wenn die Psalmen gesungen wurden, dann spürte man förmlich, wie viel Emotion da drin liegt. Und das ist eben auch was Besonderes. Und wir finden, es wäre schade, wenn das so ganz verloren geht. Und darum auf jeden Fall auch bei dem Kernbestand 5 Psalmen dabei.
Ja, ich kann da irgendwie gerade ganz gut das nachvollziehen und gerade diese Inbrünstigkeit und der Gesang als Kanal eigentlich auch für diese Emotionen, für die man vielleicht sonst auch gar keinen Ausdruck findet. Und ich bin gerade ganz mitgerissen so von eurer Begeisterung. Ich finde das irgendwie hier richtig schön, mit wie viel Begeisterung ihr davon gerade erzählt. Und das passt vielleicht ganz gut. Also Helga, du hast gerade auch schon das Stichwort genannt, euer Psalmprojekt. Und das hat, soweit ich es in Erinnerung habe, ja auch den Titel »Sein Lob soll dich entflammen«.
Wird euch entflammen.
Wird euch entflammen.
Im Psalm 98 steht soll, aber wir haben uns dann überlegt, es soll wird heißen.
Ist auch, glaube ich, so das Rätschen her möglich.
Oh, dann haben wir geklappt.
Also sag ich es einfach mal so, oder ist es immer... Oder Svenja, sag doch mal.
Wie bitte? Ich habe es gerade nicht ganz gehört.
Das soll kann bestimmt vom Hebräischen her auch ein wird werden, oder?
Bestimmt, ja. Ja, genau. Vielleicht kannst du oder könnt ihr dazu noch mal kurz was erzählen, was das eigentlich ist, weil du hast gerade schon kurz angedeutet, dass das auch was ist, wo auch Jüngere gut dran andocken können.
Ich glaube, dass da ganz wichtig ist, dass Helga ja in unserer reformierten Kirche die Popularmusik mit der Bläserarbeit sehr eng verbunden hat. Sie hat ja in ihrem Landesbläserensemble auch immer eine Band dabei. Also das heißt, die Popularmusik ist damit verbunden. Und Helga hatte dann die Idee, die Psalmen, also zum Teil, ein Teil davon, 17 sind es glaube ich jetzt, von einem Kirchenmusiker, Michael Schütz, mit popularmusikalischen Arrangements zu versehen. Und das ist im Grunde das Projekt, aber da kann sie selber noch viel besser als ich was dazu sagen.
Das sind 17 Melodien, die können dann zu insgesamt 30 Psalmen gesungen werden. Und wir haben natürlich auch an andere Landeskirchen gedacht und gut 20 Lieder stehen noch im Stammteil, unter anderen Texten, die dann wieder gesungen werden können. Ja, also das Verbindende war dabei eine ganz, ganz wichtige Sache. Das Verbinden der verschiedenen musikalischen Bereiche und damit auch Generationen, vielleicht auch Ansichten, das irgendwie alles mal gemeinsam da etwas auf den Weg zu bringen und gemeinsam diese Psalmen zu singen und musizieren Und die Möglichkeiten, die so ein so eine 500 Jahre alte Melodie hat, einmal ausdrucksstark zu sein in einem völlig musikalischen, auch anderen Umfeld, mit anderen Harmonien, aber mit exakt der gleichen Melodie und dem gleichen Text, welche Kraft nochmal dahinter steckt, hinter dieser Musik, also arrangiert von einem Kirchenmusiker, der auf dem Gebiet sehr gewandt ist und da schon viele Projekte auf den Weg gebracht hat. Michael Schütz in Berlin ist er zurzeit tätig. Also dieses Musikalische, diese Texte auf den Weg zu bringen und das Gemeinsame der verschiedenen musikalischen Sparten, ganz egal ob Kinderchor, gesetzter Chor, gemischter Chor, ob Orgel oder Keyboard, Schlagzeug, E-Gitarre, Blechbläser. Das war einfach ein riesiges Abenteuer und das hat uns, denke ich, und auch den vielen Hörern dieser CD und Projekte, die wir dann gemacht haben, inzwischen in ganz Deutschland kann man es hören, das hat uns wirklich alles sehr miteinander verbunden zu diesem Thema und gut getan.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe ja damals auch Trompete gespielt, auch bei beim Jugendposaunenchor und auch unter dir. Und auch diese Begeisterung, die du gerade beschrieben hast für die Psalmen, die habe ich, glaube ich, dann auch so von dir so bekommen. Also weil du da sehr leidenschaftlich einfach diese, also die Wichtigkeit von dem Psalm eben vorangestellt hast und auch die Arrangements eben halt wirklich Spaß machen. Also wenn man Psalm hört, also oder in meinem Studium, wenn ich halt irgendwie was über Psalm gehört habe oder über reformierte Tradition, dann war das immer so, ja, die Reformierten, die singen eigentlich gar nicht. Mhm, genau. Und wenn dann nur Psalm und die dann richtig langsam und furchtbar. Und ich war immer so, kam halt aus diesem, also aus dieser Situation, dass wir da halt immer die Psalmen in neuen Arrangements gehört haben, aber auch die alten Arrangements halt sehr wertschätzend halt vermittelt bekommen haben von dir eben vor allem, dass ich das immer überhaupt nicht verstehen konnte und mich da immer so fast ein bisschen verletzt gefühlt habe darin, dass Leute so darüber reden. Und deshalb finde ich das halt auch irgendwie ganz besonders cool, dass es eben diese Arrangements gibt und ja, dass es halt eben auch so wichtig ist. Und dass ihr ja zum Beispiel auch eine CD davon gemacht habt, die im Übrigen in der Beschreibung verlinkt ist, die kann man kaufen, also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr die unter dem Link in der Beschreibung euch ansehen. Und gleich im Impuls hören wir auch ein Beispiel. Also bleibt auf jeden Fall dran.
Vielleicht auch noch ergänzend, es gibt ja auch noch, genau, man kann auch die Arrangements als so ein Notenbuch ja auch kaufen. Und die sind relativ flexibel, oder? Also man kann dann auswählen, welche Gruppierung man sozusagen hat, welche Instrumente man hat und dementsprechend dann aus diesem Heft, aus dem Buch heraus die Psalmen musizieren.
Ja, richtig. Das war uns ganz wichtig, dass wir nicht nur ein Hörbeispiel haben, sondern auch wirklich den Ehrenamtlichen vor Ort in den Gemeinden so, wie sie halt Möglichkeiten haben, mit ja, Organisten und Band, wenn sie denn vorhanden ist, ist ja nicht in jeder Gemeinde der Fall, aber eigentlich mit dem, was an musikalisch Interessierten dort ist in der Gemeinde und Sängern, das für sich flexibel zu gestalten, das liegt auch diesem Michael Schütz auch unheimlich, oder das ist ihm sehr wichtig, das schreibt er in all seinen Büchern, macht euch das so passend für eure Zwecke und so hat er auch komponiert. Das sind 7 Hefte insgesamt, also Orgel, Chor und Band, Gitarrensätze, dann sogar transponiert für B und S, also Saxophone sind auch herzlich eingeladen mitzumachen. Oder auch B-Blechbläserspieler, die vielleicht gar nicht im Posaunenchor sind und so auch mal in Kirche ein bisschen mit dabei sein möchten. Und also eine Vielfalt an Kombinationen ist dann auch wieder möglich.
Also Leute, wenn ihr das hört und irgendjemand von euch macht Kirchenmusik, holt euch bitte dieses Buch oder hört euch zumindest mal die CD an, weil es ist wirklich nice und ich kann es wirklich nicht mehr betonen. Es ist einfach der Knaller. Also macht das bitte, Dankeschön. Und wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt dieser Folge. Und zwar haben wir auf Instagram gefragt, was Leute von einer Kirchenmusikerin, einem Kirchenmusiker gerne wissen möchten. Und da kamen ein paar Fragen rein, unter anderem folgende. Warum wird sich an der Orgel festgekrallt? Und ich finde, also das ist die Frage, und das zeigt ein bisschen diese Spannung, die man irgendwie in der Kirchenmusik öfters mal spürt, dass es irgendwie auf der einen Seite gefühlt die traditionelle alte Kirchenmusik gibt und auf der anderen Seite die neuere, moderne Kirchenmusik und dass das da halt irgendwie einfach, dass da eine Spannung irgendwie ist. Erlebt ihr das auch so in eurem Arbeiten?
Ja, es gibt diese Spannung. Also in der Frage steckt ja schon auch so ein bisschen Ja, eine Abwertung vielleicht nicht, aber eine kritische Sicht auf die Orgel, dass man sich daran festkrallt, dass es nur die Orgel ist. Die Orgel ist über die letzten Jahrhunderte eben das Begleitinstrument in der Kirche, in den Gottesdiensten gewesen. Und sie wird, wie ich finde, auch zu Recht die Königin der Instrumente genannt, weil man eben an einer Orgel einen riesigen Raum beschallen kann, was man mit vielen anderen Instrumenten mit einem alleine nicht kann. Und weil man mit den vielen Registern natürlich auch fast ein ganzes Orchester imitieren kann. Also die Orgel ist ein besonderes Instrument. Und ich finde schon auch, dass es einen Wert hat, so nach dem Motto, so klingt Kirche. Wenn ich Orgel höre, dann weiß jeder Mensch in Deutschland Kirche. Ne? Das heißt, und das, ich glaube, das ist auch ein Wert. Genauso wie es bestimmte Zeiten gibt, sonntags um 10 Uhr. Ne, Gottesdienst, also dass man irgendwo weiß, man hat einen Klang im Ohr und verbindet das sofort mit Kirche. Also ich finde es schade, wenn man so Orgel ausspielt gegen andere Instrumente, andere Ensembles wie Bläser oder eben auch Bands. Und ich finde auch schade, wenn immer noch so das Gefühl ist, die eigentliche Kirchenmusik ist die alte Kirchenmusik und Popularmusik ist keine richtige Kirchenmusik. Ich finde, beides gehört zusammen und beides hat sein Recht und seinen Platz und soll seinen Platz in der Kirche behalten.
Ich glaube, dass da noch ganz viel möglich ist, aber das ist ein anstrengender Weg. Ich habe gehört, wir lernen das bei unseren kirchenmusikalischen Fortbildungen, wo wir auch immer, seit wir es machen, seit Anfang der 2000er Jahre, seit der Jahrtausendwende, wo wir versuchen, auch dort alle Bereiche vorkommen zu lassen und man lernt dort eben auch, dass es gar nicht so leicht ist, jetzt modernere Sachen auf der Orgel zu spielen. Aber wir haben diese Instrumente in der Kirche. Und es wäre auch schade, wenn die irgendwann gar nicht mehr gespielt werden könnten. Vielleicht auch, weil sie ja immer restauriert werden müssen. Das sind ja auch alles Aspekte, dass daran denkt vielleicht ja auch der normale Gottesdienstbesucher so gar nicht. Aber wir haben so viele Leute, die unsere Gottesdienste begleiten. Und das ist nun mal sehr oft dann auch per Orgel. Aber vielleicht würden sich viele Leute einfach wünschen, die Orgel auch mal mit moderneren Liedern zu hören. Hier und da kommt das vor. Aber ich glaube, da wäre noch ganz viel möglich. Aber das ist eben auch alles gar nicht so leicht umzusetzen, muss man mal dazu sagen. Und ja, festkrallen, wie du schon sagst, Friedrich, das hört sich unheimlich negativ an. Und gerade wir beiden, also uns ist das wirklich sehr wichtig, dass man das auch gar nicht gegeneinander ausspielen muss. Das ist wirklich nicht nötig. Also alles hat seine Berechtigung und ja, es sind Hörgewohnheiten und das Beste ist, miteinander kirchenmusikalisch unterwegs zu sein in Gottesdiensten. Und ich glaube, da sind wir hier unter bei Reformiert gar nicht so schlecht unterwegs, habe ich mal gedacht.
Ja, und da soll noch mal jemand sagen, in meiner Vorlesung, Reformierte heißt ja nichts für Musik. Ich wurde tatsächlich in einer Gottesdienstvorlesung mal gefragt, da wurde gefragt, wer reformiert ist, ich war die Einzige. Dann wurde so gefragt, ja, und dann wird bei euch überhaupt nicht gesungen und so. Und ich war so, was? Was? Ist, ja.
Ja, das ganze Psalmenprojekt. Ich habe so viele Negativerlebnisse gehabt bei Begegnungen, wo ich das ähnlich hatte wie du, Friederike, dass ich das nicht verstanden habe. Wieso kommt das denn so rüber? Und dann haben wir uns echt mal ordentlich Gedanken gemacht. Was müssen wir denn da jetzt machen, dass dieses Image auch des Psalmengesangs mal so ein bisschen aufgepeppt wird, ne? Und die Texte wieder transportiert werden in einer Form, die auch einen Jugendlichen dann anspricht.
Wertschätzung der Orgel finde ich auch irgendwie eine ganz wichtige Sache, aber gleichzeitig eben auch Wertschätzung der anderen Musikformen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Ding. Ich habe das Gefühl, wenn jemand so eine Frage stellt, wie warum wird sich an der Orgel festgekrallt, steckt da irgendwie ganz viel Frust hinter. Also, und ganz viele so, ja, irgendwie Erfahrungen damit, dass da halt kein Raum gegeben wird für andere Arten der Kirchenmusik. Und ich denke, das ist halt irgendwie das Ding. Also es muss halt gegenseitige Wertschätzung da sein und irgendwie auch die Chance gesehen werden, was man daraus machen kann, wenn man sich irgendwie zusammentut und gemeinsam musiziert. Eine andere Frage, die auf Instagram reinkam, war, wie kann man das Verhältnis von Verkündigung und Kirchenmusik beschreiben? Und ich finde, wir haben da jetzt schon einiges zu gehört, aber es würde mich nochmal interessieren, was ihr dazu speziell sagen würdet.
Ich glaube, dass über Lieder oft viele Gottesdienstbesucher noch sehr viel unmittelbarer emotional erreicht werden als über Predigt. Obwohl eine Predigt ja auch so sein kann, dass sie starke Emotionen weckt. Aber beim Lied kommt eben der Klang und oft ja auch dann vertraute Melodie, da kommt eben ein Bereich dazu, der nochmal sehr viel stärker die emotionale Seite von uns Menschen anrührt und anspricht. Jedenfalls ist es mir oft so selber ergangen in Gottesdiensten, dass mich bestimmte Musikbeiträge oder auch das gemeinsame Singen enorm erfüllt hat und mir ganz viel bedeutet hat. Und ich habe das oft von Gottesdienstbesuchern auch hinterher gehört, ne? dass gerade so ein Musikstück ganz besonders nachhaltig Menschen erreicht hat, berührt hat.
Ja, es gibt ja manchmal dann auch so Rückmeldungen oder auch Erlebnisse, die man selber gehabt hat. Also ich selber war mir nie so bewusst, dass dieser Gemeindegesang so etwas Tröstendes haben kann, wie ich es bei der Beerdigung meines Großvaters. Er ist 84 geworden und er war zufrieden mit seinem Leben und höchst dankbar. Trotzdem konnte ich zu der Zeit nicht singen. Also ich habe das nicht geschafft. Ich war einfach super traurig, dass mein Opa weg ist. Und da habe ich das erste Mal wirklich in einem Gottesdienst die Gemeinde gespürt. Also wirklich gespürt. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und das ist mir in einer Form deutlich geworden, wie wichtig dieser Gemeindegesang auch sein kann und auch weiter sein muss. Und das ist eben unsere aller Aufgabe, ihn zu erhalten. Und deswegen auch wieder diese Kernlieder, ne? Man könnte sich jahrelang darüber unterhalten, was jetzt die richtigen sind. Ich glaube, wir brauchen einfach mal, wie Friedrich schon sagte, eine erste gewisse Auswahl. Und in einer sogenannten konzertierten Aktion müssen wir versuchen, dass die von der Kita und sei es nur hörenderweise im Sandkasten spielend im Hintergrund, egal ob neue geistliche Lieder oder auch Psalmgesänge, das mag sich vielleicht jetzt hier befremdlich anhören, aber ich sehe da ein Riesenpotenzial, wenn diese Musik einfach alle Stationen im irgendwo kirchlichen und gemeindlichen Leben immer wieder vorkommt. Es ist keine große Anzahl von Liedern, aber wenn wir doch alle so eine gemeinsame Basis haben, dass auch bei Trauung kräftig gesungen werden kann und eben auch wirklich reformiertes Liedgut und auch bei Beerdigungen, ich finde es ganz schade, wenn bei Trauergottesdienst oder Trost, ich nenne es lieber Trostgottesdienst, wenn man diese Kraft dieser Musik auch spürt. Und diese Worte wirken dann nochmal ganz anders. Es ist eben auch eine Art Predigt, aber wir brauchen das predigende Wort und wir brauchen das gehörte und singende Wort. Ich finde, eins geht ohne das andere gar nicht.
Ja. Ich denke, das soll jetzt auch nicht, es geht um Verstand auch. Also ich glaube, Verkündigung ist durchaus etwas, wo es um Verstand geht, was ich auch nachvollziehen soll. Es geht darum, was zu wissen, was zu erkennen. Aber es geht eben auch um die Emotionen. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte im Theologiestudium einen sehr klugen Mitkommilitonen, der Philosophie studierte auch. Und der, wir nannten ihn nur den Philosophen, weil er also so richtig vollkommen vergeistigter Mensch war. Also der konnte uns Heidegger erklären und also aber der erzählte auch bei jedem Kirchentag, wenn er dann 2000 Bläser hörte, dann musste er weinen. Also das rührte ihn so an, dass er dann weinen muss. Ne? Also so auf der einen Seite so ein geistiger Mensch, aber gleichzeitig so die Musik, die dann sowas auslöst. Und für mich ist das auch wie im Heidelberger Katechismus, also die gewisse Erkenntnis, aber eben auch das herzliche Vertrauen. Und beides gehört zusammen. Und so gehört für mich Verkündigung, Predigt und Kirchenmusik in einem Gottesdienst ganz nah zusammen. Und letztlich in beiden geht es darum, dass wir Gottes Nähe erfahren und spüren und von Gott angeredet werden.
Ja, schafft quasi so Gemeinde. Also ich hatte diesen Eindruck, ist vielleicht ein bisschen was anderes als Verkündigung jetzt, aber was du gerade erzählt hast mit der Beerdigung, sowas Ähnliches habe ich auch schon erlebt, wo man dann recht weit vorne sitzt in der Beerdigung und hinten singen einem 500 Menschen durch diese Beerdigung durch. Richtig, und das ist halt wirklich nicht zu beschreiben. Also das ist ja schon einfach was ganz, ganz Starkes, was man jetzt nicht unbedingt so mit einer Predigt auf die gleiche Art und Weise halt irgendwie schaffen kann.
Ja, und die Gottesdienstbesucher sind ja auch wirklich dann direkt selbst beteiligt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. und eine einfache Art, die Gemeinde wirklich mit einzubeziehen.
Ja.
Und Gemeinschaft zu sein.
Statt einer Predigt haben wir uns heute ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar haben wir uns gedacht, es wäre eigentlich das Coolste, weil wir jetzt so viel über das Psalmprojekt und Psalm im Generellen und Kirchenmusik gesprochen haben, dass wir uns einen Psalm aussuchen und dann den in verschiedenen Versionen hören. Also werden wir das gleich tun. Und zwar handelt es sich um Psalm 42. Könnt ihr mir sagen, worum es in diesem Psalm geht?
Ja, wie der Hirsch bei schwülem Wetter nach Gott schreit. Ne, das ist, so schreit meine Seele zu Gott, wie der Hirsch nach Wasser, so meine Seele nach Gott. Das ist das biblische Thema. Und es gibt da eine wunderschöne Psalmmelodie. Und wir haben mal gedacht, es ist vielleicht ganz interessant, drei ganz verschiedene Formen zu hören. Du hast das ja gerade schon anmoderiert. Und zwar gibt es eine sehr schöne Version eines holländischen Männerchores in Urk. Urk ist so eine urreformierte Gemeinde in den Niederlanden. Und die machen im Sommer immer so ein besonderes Singen, und das ist ein Männerchor, der singt diesen Psalm und dann in dieser imbrünstigen reformierten Tradition. Das werdet ihr dann gleich als erstes hören. Und dann eine vollkommen andere Version, da spiele ich das mit Gitarre. Einfach so ein bisschen im Liedermacherstil eigentlich. Und schließlich dann die Version von dem Psalmprojekt von Helga. Und ich glaube, dass ganz interessant ist, dann mal einen dieser Genfer Psalmen in so unterschiedlicher Weise zu hören.
Genau, und das werden wir jetzt tun. Vielen Dank, dass ihr bei uns im Podcast wart. Danke für das Gespräch und eure Einblicke in das, was ihr so tut. Euch danke fürs Zuhören. Wir erinnern euch nochmal dran, dass wir eine Website haben. Ihr könnt da drauf gehen und euch das angucken. Man kann auch einen Hoodie von uns kaufen oder sowas. Denkt daran, auf den Link zu klicken, wo das Psalmprojekt verlinkt ist. Und wir hören uns in 2 Wochen das nächste Mal. Tschüss! Tschüss.
Bei schwülem Wetter schmachtend nach der Quelle schreit, also schreit zu dir mein Retter, meine Seel in Druck und Leid. Ja, nach Gott nur dürstet mich, Lebensquell, wo find ich dich? O, wann werd ich vor dir stehen, dein herrlich Antlitz sehen. Tränen sind bei Nacht und Tage meine Speise, da der Spott tief mich kränket mit der Frage, wo ist nun in Not dein Gott? Herr, ich leide, weil ich seh, dass ich nicht wie früher geh und lauter Dank und Jubelchören dich in Zion zu verehren. Seele, wie so sehr betrübet, wie ist dir in mir so bang? Harr auf Gott, der jetzt dich übet, harr auf ihn, es währt nicht lang. Dann entspringt Ausdruck und Leid, Freud und große Herrlichkeit. Ich will meinen Heiland loben, ewig wird mein Gott erhoben.
Der Wortkollektiv-Podcast ist Teil des Ruach.jetzt-Netzwerks.